Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als mich vor vielen Wochen Edmund Friedl anrief und fragte, ob ich in Bernloch und Meidelstetten Dienste übernehmen würde, habe ich freudig und spontan zugesagt. Und dann las ich den Predigttext. Und ich sage es mit einem kleinen Augenzwinkern, dann wusste ich, warum Ihr Pfarrer heute frei hat. Ja, natürlich nicht. War lange genug auf dem Land Pfarrer und weiß, wie wenig freie Sonntage es wirklich gibt. Er sei ihm herzlich gegönnt. Dennoch, liebe Schwestern und Brüder, der heutige Predigttext ist schon eine heftige Zumutung. Eine Zumutung so groß, dass die meisten Christen die folgenden Verse aus der hauseigenen Bibel am liebsten gestrichen hätten. Aber da stehen sie nun mal. Folgendes steht doch tatsächlich in unserem griechischen Glaubenstestament beim Evangelisten Matthäus. Ich lese dort im 10. Kapitel die Verse 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und dein Herz für dein Wort. Amen. So ist das also, liebe, gemütliche Gemeinde. Man glaubt es ja kaum, aber das steht tatsächlich in unserer Glaubensurkunde. Zwei handelsübliche Reaktionen kann man in der Regel bei sich selber vielleicht sogar beachten. Also, so war das sicher nicht gemeint. Mein Jesus ist jedenfalls ein anderer. Da muss es sich um einen Schreib- oder einen Übersetzungsfehler handeln. Und die andere Reaktion, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da reden wir von Frieden und hier steht Krieg. Da reden wir von Harmonie und verbindlichen Beziehungen und hier steht von Bruch und Chaos. Das schockiert, aber zumindest ärgert es. Und liebe Schwestern und Brüder, ich werde jetzt nicht in des Teufels Hörnchen blasen und das Ganze bagatellisieren. Und ich werde sein Geschäft auch nicht übernehmen und diese Worte als Vorbedingung für anständiges Christsein darstellen. Wie das ja auch heute immer wieder mitten unter uns geschieht. Und wer weiß, vielleicht weißt auch du von christlich zerbrochenen Familienbeziehungen, nur weil Mann, Frau nicht mit Ungläubigen zusammenleben kann. Aber wie gesagt, hier gibt's nichts zu bagatellisieren. Und ganz deutlich gesagt, diese Worte Jesu haben, ohne Frage, Konsequenzen. Denn, liebe Glaubensgeschwister, hinter diesen Worten steckt ja die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit eines Jesu, der, wie wir ja alle wissen, als radikaler Wanderprediger über die Lande wanderte und seine Anhängerinnen und Anhänger, die verließen ja tatsächlich ihre Familien, ihre Arbeit, ihren Mann, ihre Frau und ihre Kinder. Die zogen mit ihm durchs Land. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Also konsequenter und radikaler geht's ja nun wirklich nicht. Und unser Eins steht mit offenem Mund da und denkt, das können die doch nicht machen. Ja, das kann doch dieser Jesus überhaupt nicht verlangen. Aber so steht's da, auch wenn's mir nicht passt. Sie zogen mit ihm durchs Land und lebten dabei ihr Vertrauen in den Vater im Himmel nicht weniger radikal. Und wie wenn das nicht genügen würde, dann sogar dies, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, ich bin gekommen, Entzweiung zu bringen. Ohne Frage. Neben diesen radikalen Nachfolgern gab es von Anfang an auch die anderen, die nicht auf die Wanderschaft mitgingen. Die sogenannten stillen Sympathisanten, die ein Netz von Unterstützern bildeten. Maria und Martha in Bethanien zum Beispiel bildeten solch einen Stützpunkt. Josef von Arimathea als Ratsherr der oberen Gesellschaftsschicht gehörte sicherlich auch dazu. Und nicht zuletzt eine dritte Gruppe. Die Gemeinde in Jerusalem, sesshaft und städtisch. Was dich dann allerdings nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, wie schnell es gegangen ist, dass der Gedanke der Nachfolge durch einen radikalen Abbruch aller Beziehungen kein Thema mehr war. Nach 2, 3 Generationen ist die Nachfolgebewegung völlig eingeschlafen. Und als Kaiser Theodosius 382 nach Christus das Christentum zur Staatsreligion erhebt, ach ja, da war Gemütlichkeit angesagt. Und genau in diesem 4. Jahrhundert entsteht das christliche Mönchtum, das die Idee der radikalen Nachfolge ja wieder aufnimmt, dieses Mal weniger wandernd als in der Abgeschlossenheit des Klosters. Dennoch, auch dort wurden ja die Beziehungen radikal abgebrochen. Keine Familie, kein Besitz, keine Heimat. Und wir, liebe, gemütliche Gemeinde, wir sitzen hier und die Frage wird ja immer lauter. Ja, was heißt denn nun Nachfolge? Wer ist denn dieser Jesus für mich? Ein Taschen-Jesus, den man so lange schnitzt, bis er ins Handgepäck passt? Oder ein Jesus, der ein dauerndes Ärgernis und eine dauernde Unruhe ist? Diese Worte von der Nachfolge sind in heiligem Ernst geschrieben, damit sollte man keinen Spott treiben. Aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, an welchen Stellen in meinem Leben diese Worte für mich stehen. Ja, wenn du zu manchen Glaubensrichtungen kommst, da stehen die Forderungen dann schon beim Eintritt an der Haustür. Also, wenn du wirklich ein Christ sein willst, na dann, wenn du zu uns gehören willst, na dann, erst mal her mit deinem Vermögen, aber mindestens mit 10%, dann bist du noch mehr Christ. Und dann klär doch bitte erst mal alle deine Beziehungen. Und dann geh auf Konfrontation mit allem, was dir bisher lieb und wert war. Denn das trennt dich doch alles nur von Gott. Dann, wenn du das alles erledigt hast, dann darfst du dich gläubig, wirklich christlich nennen. Erst dann gehörst du doch zu uns, den wahren Nachfolgern Jesu. Ja, ihr Lieben, das gibt's. Das gibt's. Und die Anziehungskraft solcher Glaubensgruppen ist ja erstaunlich, denn wir Menschen suchen immer die Elite, das Hervorstechende, das ganz Besondere. Aber genau hier gilt es nun auch ganz genau hinzuhören. Ihr Lieben, was Jesus mit diesen Konsequenzen aufzeigt, ist keine Bedingung, die ich erfüllen muss, um Christ zu sein. Christsein ist bedingungslos geschenkt, ist Gabe des Heiligen Geistes. Dass jemand darauf vertrauen kann, ist keine eigene Leistung. Also ich jedenfalls. Ich habe noch bei Luther gelernt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet und im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Keine Leistung. Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt der Apostel Paulus. Punkt, Schluss. Ja, es ist Gnade. Wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, dich an ihn hältst, dich von ihm führen und leiten lässt, wenn du dich von ihm angenommen weißt. Aber dann, dann macht Jesus dich und mich darauf aufmerksam, was dann passieren kann, wenn du es mit dieser Annahme auch wirklich ernst meinst. Er zeigt, was sich abspielen kann, wenn du dich ganz auf seine Seite stellst. Nein, du musst keine Angst haben. Hier bei uns in der schönen BRD, da passiert dir doch gar nichts. Denn, so sagt unser Grundgesetz, niemand darf wegen seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber, liebe Schwestern und Brüder, diese Worte vom Bruch der Beziehungen sind in einem islamischen, hinduistischen oder atheistischen Umfeld hunderttausendfache Realität. Wer dort Christ ist oder wird, muss um sein Leben bangen. Da ist es sofort aus mit dem Frieden. Wer in solchen Ländern sein Vertrauen in Jesus Christus lebt, der fällt aus allen Wolken. So berichtet das christliche Hilfswerk Open Doors, mehr als 200 Millionen Christen weltweit erfahren ein hohes Maß an Verfolgung. Und ich sage es jetzt ganz ungeschützt dazu. Das sind sicher nicht alles extreme und konsequente Nachfolger Jesu, sondern die wurden getauft und sind halt Christen. Und darum werden sie verfolgt. Aber liebe Glaubensgeschwister, über dem eigenen Schmerz, dass Glaubensgeschwister verfolgt werden, über dem eigenen Schmerz dürfen wir das doch nicht mehr in Worte zu fassende Drama in Bangladesch nicht vergessen. 1 Million Muslime werden aus ihrer Heimat Myanmar von Hindus vertrieben und gemordet und vegetieren unter für uns nicht vorstellbaren Bedingungen in Lagern in Bangladesch, das selbst zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, ein Drittel der Bevölkerung dort lebt doch selber unter der Armutsgrenze. Nur um uns das einmal noch mal bewusst zu machen, nicht nur Christen werden wegen ihres Glaubens verfolgt. Gott sei es von ganzem Herzen gedankt, dass wir das alles nicht erleiden müssen. Ich glaube, das ist uns gar nicht bewusst. Wir leben es einfach so dahin. Es ist für uns alles völlig selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und manchmal, nur ganz, ganz, ganz selten, da ahnst du etwas davon, wenn du zum Beispiel in deinem Betrieb gefragt wirst, und du glaubst an diesen Jesus? Spinner. Und neulich hast du falsch geparkt. Oder auf dem Schulhof. Schau mal, die versammeln sich zum Beten. Mega out. Also, da kommt nur eine ganz schwache Ahnung von der Radikalität der Nachfolge auf. Ja, wenn es um das tatsächliche Leben geht, ist der Tod immer ganz nah dran. Christsein, ihr Lieben, hat nun mal Folgen. Und wer sich geliebt weiß, der lebt nun mal anders. Es ist die Mission der Kirche Jesu Christi, die Botschaft von Gottes Rechtfertigung aller Welt auszurichten. So heißt es in einer Handreichung des Rates der EKD. Und die ehemalige Bischöfin Margot Kessmann sagt, die schönste Form von Mission kommt für mich in der Aufforderung zum Ausdruck, lebe so, dass andere Menschen neugierig werden und wissen wollen, was dein Leben trägt. Leisetreter und Trittbrettfahrer sind jedenfalls keine typischen Vertreter des Christentums. Auch im Zeitalter der Toleranz kann es und muss es Konsequenzen haben, wenn du konsequent Christ bist. Christsein heißt auch, sich zu unterscheiden. Und manchmal denke ich, das sind ja unsere muslimischen Nachbarn, das sind die uns wirklich Vorbilder. Die unterscheiden sich wirklich, und wenn es nur durch das Kopftuch ist. Nein, nein, ihr Lieben, es geht nicht um Profilneurose, um Glaubensmasochismus und schon gar nicht um Krieg. Es geht um Konsequenzen unseres Glaubens, um Auseinandersetzung, um Entscheidung. Ja, er hat sich doch damals entschieden, Martin Luther, dass seine Entscheidung eine Scheidung von seiner Kirche nach sich zog. Das wollte der ja nicht. Aber seine Entscheidung, ja, die wurde zur Grundlage der Reformation, die letztlich entscheidend auf dem vierfachen Sola beruht. Solus Christus, Christus allein. Zum Gott Israels kommst du nur durch Jesus Christus. Sola gratia, allein aus Gnade. Allein die Gnade Gottes ist es, die dich zu Gott zurückbringt. Mit deinem Tun, sei es noch so edel, wirst du vor Gott nicht bestehen können. Sola fide. Allein aus Gnade, aus Glaube. Allein dein Glaube an Jesus Christus macht dich doch vor Gott gerecht. Und dann sola scriptura, allein die Schrift. Allein die Schrift, allein die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Vom Glauben wissen wir doch nicht, weil wir besonders klug wären oder diese Erkenntnis auf der Straße läge und in die Bäume geritzt wäre. Vom Glauben wissen wir doch allein aus der Heiligen Schrift. Und ihr Lieben, nur durch die Schrift lernst du auch das Kreuz kennen. Das Kreuz, das ja bekanntermaßen kein Siegeszeichen ist, sondern ein Folterinstrument. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Ja, und wer ist denn nun Jesus für dich? Ist er der für dich, der die Liebe Gottes ein für alle Mal unter die Menschen gebracht hat? Ist er der für dich, der konsequent bei den Menschen blieb und der deshalb Unruhe stiftete? Ist er der für dich, der deine Schuld ans Kreuz hinaufgetragen hat, damit du Frieden mit Gott hast? Ist er der für dich, der auferweckt worden ist, damit du in seinem Geist Beziehungen und Frieden erfahren und stiften kannst? Konntest du jedes Mal Ja sagen, liebe Schwester, lieber Bruder? Dann werden die Auseinandersetzungen um deines Glaubens willen nie aufhören. Dann wirst du um den Frieden mit deinem Nächsten und dem Fernen in Jesu Namen vehement besorgt sein. Aber er wird dir leider nicht immer geschenkt werden. Der von deutschen Soldaten wegen seiner Beteiligung an der Rettung dänischer Juden am 4. Januar 1944 erschossene Pfarrer Kai Munk sagte in einer seiner letzten Predigten: Manche behaupten, das Christentum dürfe sich mit nichts anderem befassen als mit der Erlösung unserer Seele. Das ist mir eine nette Religion, wenn nur der kleine Meier in den Himmel kommen kann. Was in aller Welt geht ihn die Welt sonst an? Lass sie nur zur Hölle fahren. Das ist eine Religion, die Gotteslästerung heißt. Die Wahrheit aber ist nicht ruhig und würdevoll und erhaben. Die Wahrheit beißt und reibt und schlägt drein. Die Wahrheit ist nichts für vorsichtige Menschen, denn die brauchen nicht die Wahrheit, sondern ein Sofa. Also, liebe Schwestern und Brüder, in Jesu Namen runter vom Sofa und keine Angst. Amen, ja, es wird geschehen. Jesus wird auch heute mit dir gehen und wir werden fröhlich sehen, dass er uns nicht lässt allein. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Halleluja. Amen.